Ja, bevor ich den Text vorlese aus dem Matthäusevangelium diesmal, möchte ich gern wieder mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und die heißt diesmal Vaters Versprechen. Vaters Versprechen. Im Wald fällt uns im schlimmsten Fall ein Baum auf den Kopf. Und das ist schlimm genug. Aber besonders bedrohlich finden wir den Wald nicht gerade. Aber das war nicht immer so. Vor 200 oder 300 Jahren war der Wald ein ganz gefährlicher Ort. Nicht nur für einen kleinen Jungen. Und in dieser Zeit spielt unsere Geschichte. Im 17. Jahrhundert lebte auf einem einsamen Hof in einem Tal ein kleiner Junge mit seinem Vater. Im Süden, eine gute Wegstunde entfernt, lag ein kleines Dorf. Und wenn dort Markttag war, verkaufte der Vater die Erzeugnisse seines Hofes. Und weil er ein tüchtiger Bauer war und das Land auch sehr fruchtbar, ging es den beiden nicht schlecht. Im Norden des Tales aber lag ein tiefer und abgelegener Wald. Ein Wald ohne Weg und Steg, der zwischen dem Hof und der Straße in die nächste Stadt lag. Der Vater hatte dem Jungen versprochen, mit ihm im Frühjahr durch diesen Wald und dann bis in die Stadt zu gehen. Aber alleine sollte er keinen Fuß in den Wald setzen. »Hüte dich, mein Kleiner«, hatte der Vater gesagt. »Dort draußen gibt es Wölfe und Bären, und letzte Woche habe ich im Dorf gehört, dass sich auch Räuber dort versteckt halten. Geh auf keinen Fall allein in den Wald.« Aber so ein Bub von 10 Jahren, der möchte manches gar nicht hören. Dafür ist er neugierig für 3 Erwachsene. Unser Junge jedenfalls war es. Wie es wohl im Wald aussah? Er hatte immer nur von Weitem hineingesehen, auch schon mal am Waldrand gespielt. Aber drinnen war es bestimmt ganz anders. Total abenteuerlich. Vielleicht fand er sogar ein verwunschenes Schloss. Und schließlich hielt's der Junge nicht mehr aus. In einer Frühjahrsnacht zog er seinen warmen Mantel über, packte ein Bündel mit Proviant zusammen und machte sich auf, den Wald zu erkunden. Und bald hatte er auch den Waldrand erreicht, und weil er ein ausgesprochen mutiger kleiner Junge war, marschierte er entschlossen in den finsteren Forst hinein. Die Felder blieben hinter ihm zurück, aber weil der Mond hell durch die Baumkronen schien, konnte er genug sehen. Die Stämme der Tannen reckten sich wie dunkle Säulen in den Himmel. Ein Bach schlängelte sich durch den mit Farnen und moosgrünen Steinen bedeckten Grund. Und der Junge glaubte, durch ein Zauberland zu wandern. 1 Stunde, 2 Stunden lief er durch den Wald. Und mit der Zeit sah er immer weniger. Wolken schoben sich vor den Mond, ein kalter Wind kam auf. In der Ferne heulte ein Wolf. Der Junge fröstelte. Vielleicht sollte er doch lieber zurück nach Hause. Aber was war nun die Richtung für den Heimweg? Der Junge suchte nach Anhaltspunkten, streifte noch einmal 2 Stunden durch den Wald. So langsam wurde es ihm ganz elend zumute. Er wollte nach Hause. Da, eine Lichtung. War das ein Lagerfeuer? Der Junge kam näher. 3 oder 4 zerlumpte Gestalten saßen hier zusammen, mit abgerissenen Mänteln und Mützen. Aber die Säbel und Messer, die sie dabei hatten, waren blitzblank. Die Räuber, schoss es dem Jungen durch den Kopf, und in dem Moment trat er auf einen Ast. 4 Gesichter fuhren zu ihm herum. Die Räuber sprangen auf. »Da ist einer im Gebüsch! Hinterher, Jungs, den kriegen wir!« Der Junge wandte sich um und rannte, wie er noch nie gerannt war. Die Räuber hasteten hinterher. Eine wilde Jagd durch den dunklen Wald, rechts, links, durchs Unterholz. Zwei Räuber blieben zurück, aber der letzte ließ nicht locker. Der Junge versteckte sich hinter einem mächtigen Baum. Das Herz schlug ihm bis zum Halse, er hörte die Schritte des Räubers, und dann war es still. Er war vorübergegangen. Als der Junge sich ein wenig beruhigt hatte, sah er, dass er den Waldrand erreicht hatte. Verängstigt und frierend machte er sich auf den Weg nach Hause. Die Sonne stand schon am Himmel, als er den Hof erreichte. Wir müssen nicht berichten, ob der Vater zornig auf ihn war. Er war froh, seinen Sohn wiederzuhaben. »Niemals wieder gehe ich in diesen Wald«, rief der Junge. »Das ist gut, mein Sohn«, sagte der Vater. »Aber in ein paar Monaten gehen wir zusammen durch den Wald. Möchtest du dann mitkommen?« Der Junge überlegte einen Augenblick. »Wenn du dabei bist, komm ich mit. Dann können die Räuber was erleben. Was soll mir denn passieren, wenn mein Vater bei mir ist?« Ich lese als Text Matthäus 8, Vers 18 bis 27. Matthäus 8, 18 bis 27. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: »Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst.« Jesus sagt zu ihm: »Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm: »Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.« Aber Jesus spricht zu ihm: »Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben.« Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: »Herr, hilf, wir kommen um.« Da sagt er zu ihnen: »Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?« Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: »Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?« Ja, ich habe über die Predigt geschrieben: Wagnis, Nachfolge und Glaube. Und je nachdem, was für Menschen wir sind, denken wir uns wohl auch ganz unterschiedliche Dinge. Aber Christsein ist ein Wagnis. Ich glaube, das hätte dem Jungen in der Geschichte keine Angst gemacht. Der war abenteuerlustig, marschierte in den Wald, ohne auf seinen Vater zu warten, ging allein, schoss übers Ziel hinaus. Ich glaube, so sind junge Leute, besonders Kinder. Vielleicht nicht alle, aber doch öfters. Wenn wir das Abenteuer sehen, dann können wir oft nicht warten. Wer jung ist, glaubt, er sei unsterblich. Ihm könne nichts passieren. Aber wer jung ist, der fasst auch leichter Vertrauen. So wie der Junge in der Geschichte. Die ausgestandenen Ängste werden ganz klein, wenn der Vater beim nächsten Mal mit durch den Wald geht. Kinder lehren uns Vertrauen. Wir sollen werden wie die Kinder. Und dann die Nachfolge. Jesus nachzufolgen ist ein Wagnis. Das können wir Erwachsenen gut nachvollziehen, besonders wenn wir eher ängstliche Menschen sind. Wir überlegen, was passieren könnte, finden Gründe, nicht zu gehen. Oder zumindest noch nicht sofort, spielen auf Zeit Es ist interessant, dass die meisten Menschen in ihrer Jugend zum Glauben kommen. Aber egal in welchem Alter unser Weg mit Jesus beginnt, Nachfolge ist kein blindes Voranstürmen. Jesus geht uns voran, wir gehen hinterher. Wir überlassen Jesus die Führung. Er bestimmt die Richtung. Das einzuüben ist schwer. Und es kann uns etwas kosten. Und dann der Glaube. Die Apostel sind Vorbilder im Glauben. Ich denke gerade auch in ihrer Schwäche. Im Boot verlieren sie die Nerven. Die haben noch viel zu lernen. Genau wie wir. Es gibt Leute, die vorstürmen, so wie Petrus oder der Junge in der Geschichte. Manche Jünger waren vielleicht auch eher ängstlich. Aber fertig sind sie als Glaubende alle noch nicht. Nach 3 Jahren mit Jesus haben sie vieles immer noch nicht begriffen, die Jünger. Aber ihr Weg mit ihm geht weiter. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Schauen wir noch mal etwas genauer auf unseren Text. Die Sache mit der Nachfolge, der Schriftgelehrte, der Mann, der seinen Vater begraben wollte, die Stillung des Sturms. Manchmal frage ich mich, ob wir wohl gerne zur Zeit Jesu gelebt hätten, mit ihm alles selber erlebt. Aber wenn ich Geschichten lese wie diese hier, Geschichten mit harschen Antworten oder, naja, wo die Jünger dann getadelt werden, dann bin ich auch manchmal ein bisschen froh zu wissen, wie es ausgeht. Ich kann mich gut in die Leute hineinversetzen. Leute wie der reiche Jüngling, der Mann, der seinen Vater begraben wollte, die ängstlichen Jünger im Boot. Ich hätte wahrscheinlich dieselben Fehler gemacht. Da kommt dieser Schriftgelehrte, ein Fachmann, der seine Bibel kannte. Nach Rienäcker schreckt ihn Jesus mit seiner Antwort ab. Aber wir lesen nichts mehr von einem Theologen unter den Jüngern. Also, deshalb schreckt ihn das wohl ab. Aber letztendlich wissen wir es nicht, weil der Text nichts über seine Reaktion berichtet. Auf jeden Fall waren die Pharisäer und Schriftgelehrten oft diejenigen, die es am schwersten hatten, an Jesus zu glauben. Gerade den Frommen, den Theologen, fällt es oft schwer. Die Katholiken haben dieses Sprichwort, Miriam si sacerdos salvetur, ein Wunder, wenn ein Priester gerettet wird. Tja, wahrscheinlich muss man auch sagen, ein Wunder, wenn ein Pastor, ein Prediger, ein Evangelikaler. Nun ja, die Frommen haben es oft besonders schwer. Die haben schon eine vorgefasste Meinung. Und dann sagt Jesus oft Dinge, die sie nicht erwarten. Warum hat wohl Jesus den Schriftgelehrten vor der Nachfolge gewarnt? Er sagt ihm, es könnte sein, dass die Jünger obdachlos werden, dass sie keine Anerkennung von Menschen bekommen, vielleicht leiden müssen. Glaube ist nicht einfach der Zuckerguss auf einem runden Leben. Glaube kann uns alles kosten. Und dann ist da dieser Mann, der mitgehen möchte, aber der Jesus fragt, ob er erst seinen Vater begraben darf. Das ist ja ein sehr hartes Wort, wo Jesus dann sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Da gibt es 2 Möglichkeiten, wie es gemeint ist. Das eine ist, dass der Vater in Wirklichkeit noch lebt. Im Orient fanden Begräbnisse sehr schnell nach dem Tod statt, am selben Tag. Der Mann schiebt seine Entscheidung also auf. Er will Jesus zu einem noch offenen, späteren Zeitpunkt nachfolgen. Und wenn das so war, dann warnt ihn Jesus hier, dass sein altes Leben ihn dann wieder so in Beschlag nehmen würde, dass aus der Nachfolge nichts wird. Dann würde es bedeuten, geh jetzt mit, diesmal, wo Jesus im Ort ist. Die zweite Möglichkeit ist, der Vater ist wirklich schon tot. Und dann ist es wirklich ein sehr hartes Wort. Dann ginge es um die Priorität. Jesus möchte, dass die Nachfolge an der ersten Stelle steht. Der hohe Priester und die Nazaräer waren bei den Juden von den Pflichten gegenüber den Toten entbunden. Also Leute, die ein Gelübde getan hatten, dass sie für eine Zeit nur für Gott leben wollten, wie Johannes der Täufer in der Wüste oder der hohe Priester. Das waren Leute, die hatten sich so für Gott, ja, auf die Seite gestellt, die waren gewissermaßen ja, in einer anderen Sphäre. Die wollten für Gott etwas tun und deswegen durften sie auch wegen der Reinheitsvorschriften nicht mehr mit Toten umgehen. Und Jesus würde dann meinen, wenn du mir nachfolgst, dann gehört dein Leben Gott. Dann lässt du alles andere hinter dir. Aber trotzdem die Frage, wer sind denn die Toten, die ihre Toten begraben wollen? Vielleicht Menschen ohne Hoffnung, ohne Jesus. Natürlich leben die Leute noch, aber letztendlich sind wir ja alle ohne Jesus tot in unseren Sünden. Menschen ohne Jesus, die gehen am Leben vorbei. Die sind eigentlich gar nicht wirklich lebendig. Drastischer Satz. Und dann kommen wir zur Stillung des Sturms. Und jetzt müsste man ja eigentlich oder könnte man eigentlich sagen, so falsch machen es doch die Jünger gar nicht. Warum bezeichnet Jesus sie denn als Kleingläubige? Sie sind mit ihm auf den See. Sie rufen ihn in der Not an. Sie rechnen damit, dass er helfen kann. Was fehlt ihnen? Ich denke, es ist die Art, wie sie ihn um Hilfe rufen. Sie verlieren die Nerven. Sie ärgern sich vielleicht auch über den schlafenden Jesus. Mensch, da sind wir in Not und der Herr, der nimmt das gar nicht ernst, der schläft ja ein und wir haben solche Angst. Sie sehen nur den Sturm. Sie sehen nur auf den Sturm. Sie sehen nicht den Gott, der sie in seiner Hand hält. Jesus ist ganz Herr der Lage. Der Sturm weckt ihn nicht einmal auf. Als er handelt, müssen die Naturgewalten schweigen. Die Jünger sind den Naturgewalten und ihren Ängsten ausgeliefert, aber Jesus ruht im Vater. Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus zum Glauben mal zum ersten Artikel von der Schöpfung geschrieben: Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mit Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens mich reichlich und täglich versorget, wieder alle Fährlichkeit, also gegen alle Gefahr beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Ohn all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Also Gott ist der Schöpfer, Gott passt auch auf seine Schöpfung. Gott ist um uns, Gott ist bei uns. Die Schöpfung ist kein Ort, wo wir allein sind, sondern wir sind Gott nicht fern. Es fällt uns oft schwer, uns von Gott beschützt zu fühlen. Wie können wir uns Gottes Vorsehung vorstellen? Da gibt es diese Stelle, Matthäus 10, da redet Jesus von Sperlingen, also Spatzen, und unseren gezählten Haaren. Oha. Da ist eine ganze Menge Arbeit dahinter für die Schutzengel, wenn ich alleine morgens mit meiner Bürste vorm Spiegel stehe. Wir fühlen uns oft gar nicht so beschützt. Gerade auch deshalb, weil wir Dinge erleben, auch in unserem Umkreis, auch bei uns selbst, die wir nicht verstehen. Aber Gott ist da. Ich weiß nicht, wie genau wir das Verhältnis zwischen Gottes Allwirksamkeit und der menschlichen Freiheit bestimmen können. Aber Gott wirkt. Er hat die Welt nicht geschaffen, um sie dann allein zu lassen. Es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, vor 200 Jahren oder 300, da haben sich manche Menschen, die nannte man die Deisten, die haben sich Gott wie so einen Uhrmacher vorgestellt. Der hat dann irgendwann so ganz kunstfertig das ganze Universum gebaut und wie ein Uhrwerk zum Laufen gebracht. Und dann, ich weiß nicht wohin, ist er weggegangen und hat die Uhr alleine gelassen. Und seitdem, sagen die Deisten, läuft das Universum nach seinen Gesetzen ab und Gott ist weit weg. Aber so ist es nicht. Alles, was geschieht, muss über Gottes Schreibtisch. Ich weiß nicht, warum er manche Dinge zulässt, aber er verliert nicht die Kontrolle. Wir vergessen ihn schnell, innerhalb von Notsituationen und außerhalb auch. Aber er vergisst uns nicht. Er ist der Dritte im Boot. Und so möchte ich heute mal ausnahmsweise mit einer Geschichte abschließen, die ist nicht von mir diesmal, aber die passte so toll zu der Stillung des Sturms, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Von Gianna Utterdahl heißt sie, wir sind drei im Boot. Und damit schließe ich. Als Inga, das ist ein schwedischer Mädchenname, wie Inga Nielsen, die Pippi Langstrumpf gespielt hat, als Inga 9 Jahre alt war, geschah es einmal, dass sie mit ihrem Vater im Fischerkahn ziemlich weit draußen von einem heftigen Sturm überrascht wurden. Die Wogen schlugen über das Boot hinweg, das rasch voll Wasser zu laufen begann. Nils Skram hatte vollauf mit Segel und Ruder zu tun. »Schöpf aus, Inga«, sagte er. Zwei schon an harte Arbeit gewöhnte kleine Fäuste packten den Schöpfeimer und machten sich an die unmöglich erscheinende Aufgabe, das Boot leer zu schöpfen. Mit donnerähnlichem Geknatter zerrte der Wind am Segel. Es dunkelte rasch und die See war schwarz mit weißen Schaumköpfen. Inga war nass bis auf die Haut, aber sie fühlte es nicht, fest biss sie die Zähne zusammen und arbeitete mit dem schweren Eimer. Wie von bösen Geistern gejagt, flog das Boot dahin. Es krachte in den Planken, als sollte es jeden Augenblick zersplittern. Ingas Arme schmerzten, ihre Hände brannten wie Feuer. Für einen Augenblick wurde es gleichsam stiller. Der Eimer ging unablässig. Da stürzte plötzlich eine riesige See über den Bootsrand und warf das Kind um. Inga glaubte, sie würde über Bord gehen und ertrinken. Eine wilde Angst ergriff sie. Der erste tiefe Schreck des Menschen vor dem Tode. Sie wollte schreien, aber die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Die Lippen erstarrten. Ein großes Dunkel umfing sie. Es war, als griffe eine Hand nach ihrem Herzen und presste es mit eiskalten Fingern zusammen. Ihre ernsten Kinderaugen starrten weit aufgerissen und voller Entsetzen der Vernichtung entgegen. Aber als sie gerade glaubte, in die Tiefe gerissen zu werden, da fühlte sie, wie eine starke Hand sie emporhob und auf den gewohnten Platz zwischen Vaters Knie stellte. Und eine wohlbekannte Stimme, die noch tröstlicher als sonst klang, sagte, Wir sind drei im Boot, Kind. Inga sah die Augen voll mit Salzwasser blinzelnd auf. In der Dunkelheit begegnete ihr Blick den ruhigen blauen Augen, die keine Todesfurcht kannten. Schlicht wie das Evangelium selbst erzählte Nils Gram von ihm, der im Schiff schlief und als er erwachte, Sturm und Wogen gebot. Bei Vaters Worten war es Inga, als geschehe das alles jetzt und hier, und eine große, durch nichts zu erschütternde Ruhe hüllte sie ein. Dort im Vordersteven schlief der Menschensohn, in Südwester und Wasserstiefeln, wie ein armseliger Fischer, und sein Kopf ruhte auf einem zusammengerollten Tau. Man brauchte keine Furcht mehr zu haben. Sie waren drei im Boot. Sie erinnerte sich nicht, ob sie noch weiter geschöpft hatte. Sie wusste nur, dass sie keine Furcht mehr gefühlt und schlafend vom Boot nach Hause getragen wurde. Soweit. Ich bete noch. Ja, Herr, wir wollen dir danken, dass du der Dritte im Boot bist, dass du auch damals bei den Jüngern im Boot warst und dass deine Macht sie einfach umschlossen hat. Auch wenn du geschlafen hast, sie waren nicht allein und du hattest sie in der Hand und alles war gut. Sie wussten es nur noch nicht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, gerade wenn unser Boot, unser Lebensboot zu schwanken beginnt. Und du weißt, Herr, was wir für Leute sind, ob wir mehr die Wagemutigen sind oder die Ängstlichen. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, hinter dir herzugehen, dass wir uns nicht ängstlich irgendwo verstecken oder dir zu weit vorlaufen, sondern einfach dir hinterher. Und danke, dass wir wissen dürfen, du gehst dabei auch neben uns. Und wenn nötig, dann trägst du uns. Danke, dass deine Liebe so groß ist. Du bist bei uns, du passt auf uns auf. Danke, dass wir mit dir vom Ziel her leben dürfen und mit dir unterwegs sind, auf einem Weg, der im Himmel endet. Amen.